Kapitel 1, fangen wir an. Die ganze Sache spielt sich etwa im Jahr 760 vor Christus ab. Vers 1. Und das Wort des Herrn geschah zu Jona, dem Sohn des Amittai. Mache dich auf, geh nach Ninive, der großen Stadt, und verkündige gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mir aufgestiegen. Das Buch Jona ist ein Buch voller Wunder. Der Fisch, an dem stoßen sich viele Leute, dass ein Fisch einen Menschen verschlucken könnte, aber der Fisch ist eigentlich nicht das größte Wunder in diesem Buch. Wir werden sehen, sehr viele Wunder. Aber viele Leute sagen, dieses Buch Jona, das ist eigentlich eine Fabel, eine Geschichte, das ist nicht wirklich passiert, ganz einfach, weil sie nicht an Wunder glauben. Und eigentlich haben sie ja Probleme nicht so sehr mit dem Fisch, sondern mit Gott eigentlich. Ne? Weil wenn es Gott gibt, dann kann er auch Wunder tun. Und dann ist es auch ein einfaches, einen Fisch zu schaffen, der einen Menschen verschlucken kann. Aber wir werden sehen, dieser Fisch ist eigentlich gar kein so großes Wunder. Und so sagen viele Leute, das ist eine Fabel, der Jona war gar keine historische Person. Aber wir wissen, dass er eine historische Person war. Er wird noch im zweiten Buch, oder im Buch der zweiten Könige, wie sagt man das, zweiten Könige? Ich sage einfach zweiten Könige, erwähnt im Kapitel 14. Da wird uns gesagt, dass er in einer Stadt gewohnt hat namens Gat Hefer. Das ist nördlich von Nazareth in Galiläa. Und er war ein Prophet im Nordreich Israel unter dem König Jerobeam II. Und auch Jesus spricht über den Jona. Und Jesus glaubt, dass er eine historische Person ist. Im Kapitel 12 im Matthäus-Evangelium ist es, wo die Pharisäer, die Schriftgelehrten zu Jesus kommen und sagen, Jesus, gib uns ein Zeichen. Und Jesus sagt, dieser bösen Generation wird kein anderes Zeichen gegeben werden, als das Zeichen des Jona. So wie der 3 Tage und 3 Nächte im Bauch der Erde war, wird der Menschensohn im Bauch des Fisches war, ja, wird der Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte im Bauch der Erde sein. Und so erwähnt Jesus den Jona als Zeichen für seine Auferstehung. Das einzige Zeichen für seine Auferstehung im Alten Testament. Den einzigen Beleg oder Beweis, den Jesus hier nennt. Und so, Jesus hat geglaubt, dass der Jona wirklich existiert hat und dass die Geschichte wahr ist. Und das sollte eigentlich das Problem für uns lösen. Wenn Jesus glaubt, das war so, dann glaube ich auch. Ich bin lieber auf der Seite von Jesus als auf der Seite von irgendwelchen Kritikern. Es gibt eine lustige Geschichte von einem Atheisten, der auf der Straße auf ein Mädchen getroffen ist, die so voll Mut und auch voll Weisheit evangelisiert hat. Und er hat das Mädchen gefragt, hey, glaubst du wirklich, dass die Bibel Gottes Wort ist? Und sie hat gesagt, ja. Und das mit dem Jona, was ist mit dem? Glaubst du wirklich, dass Jona von dem Fisch verschluckt worden ist? Und das Mädchen hat gesagt, ja. Und er hat gesagt, bist du wirklich sicher, dass das so gewesen ist? Und sie hat gesagt, nun, ich werde den Jona fragen, wenn ich in den Himmel komme. Und er hat gefragt, was aber, wenn der Jona nicht in den Himmel ist? Dann können Sie ihn fragen. Wir wissen aber auch aus der Geschichte einige Daten. Etwa 50 Jahre später, oder Entschuldigung, 100 Jahre später, da wurde ein Siegel gefunden, in Ägypten, wo ein Fisch drauf war, aus dem ein Mann herausgekommen ist. Also offensichtlich war diese Geschichte da weit bekannt. Es ist auch sehr interessant, dass dieser Ort, wo Ninive lag, am Tigrisfluss, diese Stadt, in die Jona geschickt worden ist, da haben die Kritiker lange Zeit gedacht, das ist eine Erfindung, die Stadt gibt es gar nicht. Aber dann im 19. Jahrhundert ist sie entdeckt worden. Und sehr interessant, der Ausgrabungshügel oder dieser Ruinenhügel, der über der Stadt war, der hat den Namen Jona getragen. War recht interessant, über Jahrhunderte lang haben die den Hügel nach Jona benannt. Und so ist wirklich gar keine Frage. Das ist eine echte Begebenheit, die hier geschehen ist und wir können sehr viel davon lernen. Jona wurde nach Ninive geschickt, der großen Stadt. Ninive war die Hauptstadt des Assyrischen Reiches, ist gelegen am Ostufer des Tigris und war eine recht große Stadt. Leute schätzen so 600.000 Leute aufwärts, manche sagen sogar 1 Million. Ist wahrscheinlich gezählt mit den Vorstädten und dem Einzugsgebiet von Ninive. Es war eine sehr große Stadt mit sehr hohen Mauern. Die Mauer war sehr breit. 3 Streitwegen konnten da nebeneinander auf der Mauer hin und her fahren oder ihre Rennen austragen. Hatte 1200 Türme in dieser Mauer, eine sehr befestigte Stadt. Die Mauer war etwa 13 Kilometer lang um diese Stadt herum. Und innerhalb drinnen gab es Gärten, gab es Felder. Wir werden später sehen, dass das Vieh erwähnt wird, das in der Stadt ist. Wie gibt es, dass das Vieh in der Stadt ist? Nun, weil die Felder drinnen hatten. Und so waren die eigentlich sehr sicher da drinnen, sehr gut befestigt und konnten lange Zeit auch überleben, wenn sie auch belagert worden sind. Die Assyrer, die waren zu dieser Zeit gerade das Volk, was zur Weltmacht aufgestiegen ist. Das war die vorherrschende Macht damals. Und auch die größte Bedrohung für Israel. Es war ein sehr grausames Volk. Von den Assyrern ist bekannt, dass sie keine Gefangenen gemacht haben. Sie waren nicht so wie die Römer, die mit ihren Armeen die ganze Welt belagert haben, mehr oder weniger, und besetzt haben, sondern die haben einfach eine Stadt angegriffen, die völlig ausgeplündert und alle umgebracht. Die waren gefürchtet, die Assyrer, wahrscheinlich eines der grausamsten Völker in der Geschichte. Die waren bekannt dafür, dass sie ihre Opfer verstümmelt haben, die Nasen, Hände, Füße abgehackt haben, die Leute teilweise gepfählt haben und ausgesetzt haben oder sie im Wüstensand begraben haben, sodass nur mehr der Kopf rausgeschaut hat und die dort einfach sterben lassen, ihnen die Zungen herausgerissen. Es ist auch bekannt, dass sie von den Städten, die sie erobert haben, die Obersten genommen haben und am Boden ausgestreckt haben, festgebunden haben und ihnen die Haut abgezogen haben. Und man hat sogar so Einrichtungsgegenstände gefunden, die aus Menschenhaut hergestellt worden sind. Und sie haben diese Häute dann auch auf die Mauern der Städte genagelt, die sie eingenommen haben, so als Abschreckung. Und so war das ein sehr gefürchtetes Volk und auch ein sehr gehasstes Volk von den Nachbarn. Und das ist wahrscheinlich auch der Schlüssel, warum der Jona diese Leute nicht sehr geliebt hat. Und Jona wusste auch, wenn das so weitergeht, wenn die Assyrer mehr an Macht gewinnen, dann steht es schlecht um Israel. Dann werden die wahrscheinlich auch Israel zerstören. Das ist so der geschichtliche Hintergrund dieses Buches. In Vers 3. Aber Jona machte sich auf, um nach Tarsis zu fliehen, weg vom Angesicht des Herrn. Und er ging nach Jaffo hinab, fand ein Schiff, das nach Tarsis fuhr, gab den Fahrpreis dafür und stieg hinein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weg vom Angesicht des Herrn. Ich denke, der Jona hat gewusst, dass er nicht vom Angesicht des Herrn weglaufen kann. Er hat sicher den Psalm 139 gekannt, wo es heißt, dass der Herr überall ist, allgegenwärtig. Aber ich denke, was es hier heißt, ist, dass der Jona einfach gesagt hat, Herr, da mache ich nicht mit. Herr, ohne mich. Und Jona hat nicht so sehr die Assyrer gefürchtet, als er sich vor der Barmherzigkeit Gottes gefürchtet hat. Wir finden das im 4. Kapitel im Vers 2. Und er sagt, ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langsam zum Zorn und großer Güte und einer, der sich das Unheil gereuen lässt. Und so der Jona wollte, dass Ninive zerstört wird. Hey, das waren die Erzfeinde, der wollte, dass die zerstört sind, der wollte nicht, dass Gott barmherzig ist mit ihnen. Und Jona war ein Prophet, der kannte Gott und er wusste, dass Gott barmherzig ist und gütig ist. Und wenn die umkehren, wenn ich da predige, dann verschonen sie vielleicht Gott noch. Und das wollte der Jona nicht. Der Jona war so ein richtiger Patriot, der hat sich gedacht, hey, wenn der Herr Ninive zerstört, dann hat Israel ein Problem weniger, dann ist Israel gerettet. Das ist so ähnlich, als hätte man den Jona gesagt, Er soll nach Berlin gehen, so in den frühen 40er Jahren. Jona war ein Jude, ne? Wenn man den nach Berlin, ins Berlin der Nazis geschickt hätte. So ähnlich war das für den Jona. Und so, der Jona sagt, hey, bevor ich dort nach Ninive gehe, bevor ich dort predige und die bekehren sich, bin ich sogar bereit, dass ich meinen Dienst als Prophet in Israel aufgebe. Ja, ich gebe sogar meine Heimat auf und ich renne weg, so weit wie ich kann. Und er wollte nach Tarsis laufen und das ist wirklich so weit weg, wie er fliehen kann. Tarsis, manche sagen, das war in Spanien, manche sagen, das liegt in England, aber auf jeden Fall am Ende der Welt, am Ende der bekannten Welt damals. Ninive war östlich von Jona aus gesehen und er ist nach Westen geflohen, genau in entgegengesetzte Richtung und so weit wie es geht, so weit wie möglich weg. Nein, zu den Heiden predige ich nicht, hat er gesagt. Ist auch sehr interessant, er ist nach Jaffo hinabgegangen, um in ein Schiff zu fliehen. Jaffo ist das heutige Jaffa, im Neuen Testament Joppe genannt. Und das ist sehr interessant, das ist einer dieser unter Anführungszeichen Zufälle in der Bibel. Es ist nämlich dieselbe Stadt, wo der Petrus diese Vision bekommen hat, dass er zu den Heiden gehen soll und ihnen das Evangelium verkünden soll. Und hier sehen wir Jona und rennt weg, weil er nicht predigen will zu den Heiden. Und dann sehen wir, dass er in ein Schiff steigt. Und es ist auch sehr interessant. Ich denke, das ist oft so, wenn immer wir von Gott weglaufen, hat Satan ein Schiff für uns bereit, mit dem wir fliehen können. Und oft geht es einfach, wenn wir von Gott weglaufen, sind die Umstände sind einfach und hey, geht ja ganz gut dahin. Ne? Aber die Umstände sind nicht immer ein sicheres Zeichen, dass wir in Gottes Willen sind oder auch, dass wir nicht in Gottes Willen sind. Ein weiteres Detail, was wir hier sehen, dass er den Fahrpreis bezahlt hat. Und das ist immer das, was wir tun müssen, wenn wir gegen Gott rebellieren, müssen wir immer zahlen. Und der Jona ist nie dort angekommen. Er hat den Preis bezahlt, aber er ist nie angekommen. Und das ist auch immer so. Wir kommen nie dort an, wenn wir sündigen und uns das ausmalen, wie es sein wird. Wir kommen nie an unserem Wunsch, an unserem Bild an. Und wir zahlen immer dafür. Bei Gott ist es ganz anders. Wenn wir mit Gott gehen, kommen wir immer an und Gott zahlt den Preis für uns. Genaue Gegenteil. Wir sehen auch, dass es sein erster Schritt bergab war. Das heißt, er ging nach Jaffo hinab. Der Jona hat es damals wahrscheinlich nicht so gesehen. Er hat gesagt wahrscheinlich, ich bin gerade dabei, mein Leben zu verbessern. Oder ich tue es für mein Volk, ich bin noch ein Held, ich bin noch gut drauf. Und so können wir uns oft selbst betrügen oder anfangen, uns selbst zu rechtfertigen, wenn wir von Gott weglaufen. Ist typisch. Aber es geht immer bergab, wenn wir von Gott weglaufen. Vers 4. Da warf der Herr einen gewaltigen Wind auf das Meer und es entstand ein großer Sturm auf dem Meer, sodass das Schiff zu zerbrechen drohte. Es war ein übernatürlicher Sturm. Hier sehen wir das erste Wunder. Und dieser Sturm war eigentlich nicht so sehr das ein Gericht von Gott über den Jona, sondern vielmehr ein Ausdruck seiner Geduld und seiner Liebe. Im Hebräerbrief 12,6 steht, wen Gott liebt, den züchtigt er. Gott ist ein liebender Vater. Und wenn wir von ihm wegrennen, wenn wir dabei sind, uns selbst zu verletzen, zwangsläufig, wenn wir von ihm weglaufen, dann möchte Gott uns davon abhalten. Und Gott wird uns züchtigen, so wie ein liebender Vater uns züchtigt, weil er möchte das Beste für unser Leben. Gott liebt uns. Aber nicht jeder Sturm, den wir in der Bibel sehen, ist Züchtigung. Wir erinnern uns an den einen Sturm, wo Jesus mit seinen Jüngern im Boot ist und Jesus schläft. Und plötzlich ist dieser Sturm da. Ich glaube, dass dieser Sturm von Satan war, weil der Jesus zerstören wollte. Und was hat Jesus getan? Jesus hat den Sturm gestillt. Ich erinnere mich auch an einen weiteren Sturm, das war, wo Jesus die Jünger allein übers Meer, über den See Genezareth geschickt hat. Und dann plötzlich dieser Sturm. Das war wieder ein Sturm, wo Gott die Jünger reingeschickt hat. Der war dazu da, um sie wachsen zu lassen, um sie reifen zu lassen. Und so sehen wir, dass Gott total souverän ist. Gott kann Stürme stillen, er kann Stürme aufwühlen, das Meer aufwühlen, aber alles hat er unter Kontrolle. Vers 5. Da fürchteten sich die Seeleute und schrien um Hilfe, jeder zu seinem Gott. Und sie warfen die Geräte, die im Schiff waren, ins Meer, um ihre schwierige Lage zu erleichtern. Jona aber war in den untersten Schiffraum hinabgestiegen, hatte sich hingelegt und schlief fest. Jona war unten im Schiff, das war der zweite Schritt hinunter. Unten im Schiff. Und er hat geschlafen, das war eigentlich das dritte Wunder, dass er mit dem Sturm schlafen konnte. Aber wahrscheinlich war er total fertig, weil er davongelaufen ist und die ganze Aufregung und alles. Und dann im Vers 6. Da trat der Kapitän an ihn heran und sagte zu ihm, was ist mit dir, du Schläfer? Steh auf, ruf deinen Gott an. Vielleicht wird der Gott sich auf uns besinnen, sodass wir nicht umkommen. Das ist auch immer ein Resultat von Sünde. Es sind immer andere unschuldige Leute mit drin in unserem Sturm. Und Leute leiden, weil wir sündigen. Und wir sehen es in dieser Welt heutzutage, nicht wahr? Wo Menschen sündigen und andere müssen dafür leiden. Die Welt wird wahrscheinlich ganz anders aussehen, wenn sich alle an Gottes Wort halten würden. Aber das ist eine weitere Konsequenz, dass Unschuldige in unseren Stürmen mit drin stecken. Vers 8. Nee, Vers 7. Und sie sagten einer zum anderen, kommt und lass uns Lose werfen, damit wir erkennen, um wessen Willen dieses Unglück uns trifft. Und sie warfen Lose und das Los fiel auf Jona. Das war das nächste Wunder, dass das Los auf Jona gefallen ist. Vers 8, da sagten sie zu ihm, teile uns doch mit, durch wessen Schuld dieses Unglück uns trifft. Was ist dein Beruf und woher kommst du? Auch interessant, der Jona hat ihnen nicht allzu viel erzählt. Er hätte ihnen ein Zeugnis geben können und sagen können, hey, ich komme von dem Volk der Hebräer, dieses Volk, denen sich Gott offenbart hat und auch wir können Gott kennenlernen. Aber Jona hat es nicht getan. Jona hat ihnen kein Zeugnis gegeben und warum nicht? Weil er selbst total außerhalb vom Willen Gottes war. Es ist immer, wenn wir Gott ungehorsam sind, dann verlieren wir unser Zeugnis. Eine weitere Folge. Vers 9. Und er sagte zu ihnen, ich bin ein Hebräer und ich fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das trockene Land gemacht hat. Und da fürchten sich die noch mehr. In Vers 10. Da fürchteten sich die Männer mit großer Furcht und sagten zu ihm, was hast du da getan? Die Männer hatten nämlich erfahren, dass er vor dem Angesicht des Herrn auf der Flucht war, denn er hatte es ihnen mitgeteilt. Es ist immer eine peinliche und traurige Sache, wenn ein Nicht-Christ zu einem Christen sagt, hey, was tust du da? Ich habe gedacht, du bist ein Christ. Immer eine traurige Sache. Und in Vers 11 sagen sie zu ihm, was sollen wir mit dir tun, damit das Meer uns in Ruhe lässt? Denn das Meer wurde immer stürmischer. Die einzige richtige Antwort wäre gewesen, dass er seine Sünde bekennt und dass er umkehrt. Aber was sagt der Jona? In Vers 12, da sagte er zu ihnen, nehmt mich und werft mich ins Meer. Dann wird das Meer euch in Ruhe lassen, denn ich habe erkannt, dass dieser große Sturm um meinetwillen über euch gekommen ist. Der Jona hat diese Leute in Ninive so sehr gehasst, dass er gewillt war zu sterben. Er hat gesagt, hey, ich sterbe lieber, bevor ich Gottes Willen erfülle und dorthin gehe und diesen Heiden predige. Vers 13, und die Männer ruderten mit aller Kraft, um das Schiff ans trockene Land zurückzubringen. Aber sie konnten es nicht, weil das Meer immer stürmischer gegen sie anging. Diese Heiden da auf dem Schiff, die Matrosen, die waren nobler als der Jona. Jona wollte nicht hingehen und zu den Heiden predigen. Und da rudern die und tun alles, um den Jona zu retten. Aber sie konnten es nicht, weil das Meer immer stürmischer gegen sie anging. Da riefen sie zum Herrn und sagten: Ach Herr, lass uns doch nicht umkommen, damit um der Seele dieses Menschen willen, und bringe nicht unschuldiges Blut über uns. Denn du, Herr, hast getan, wie es dir gefallen hat. Und so rufen sie zum Herrn und sagen: Hey Gott, rechne uns das nicht an, dass wir den über Bord werfen. Und sie nahmen Jona und warfen ihn ins Meer. Da ließ das Meer ab von seinem Wüten, und die Männer fürchteten den Herrn mit großer Furcht, und sie brachten dem Herrn Schlachtopfer dar und gelobten ihm Gelübde. Und so, das sind die ersten Heiden, die sich bekehren durch den Jona, die Matrosen dort auf dem Schiff. Sehr stürmisches Kapitel, das erste Kapitel von dem ungehorsamen Jona da. Was sehen wir da aber schon? Gottes Liebe und Gottes Barmherzigkeit. Den Leuten in Ninive, diesem grausamen Volk gegenüber, dass er den Propheten hinschickt. Die Barmherzigkeit den Seeleuten gegenüber, die er durch diese ganze Begebenheit zu sich zieht. Und letztendlich auch dem Jona gegenüber. Was wir weiter sehen, ist die Auswirkungen von Sünde. Und wir sehen auch, dass Umstände kein sicheres Zeichen sind für Führung, sondern bestenfalls eine Bestätigung, aber allein auf Umstände verlassen ist nicht sicher. Kapitel 2, Vers 1. Und der Herr bestellte einen großen Fisch, jetzt kommt da der Fisch, Jona zu verschlingen. Und Jona war 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches. Dieser Fisch war wirklich die Vorsorge und Bewahrung für den Jona, sonst wäre er ertrunken dort. Gott sagt uns nicht, was das für ein Fisch war. Es könnte sein, dass es ein Fisch war, den er eigens dafür erschaffen hat. Gott könnte das tun. Ich meine, wer weiß, was da am Meeresboden herumgrundelt alles. Wahrscheinlich viele Dinge, die wir noch nicht mal gesehen haben. Oder es könnte sein, dass er einen Wal oder einen anderen großen Fisch verwendet hätte. Auch das hätte er tun können. Auch das wäre möglich, dass die einen Menschen verschlingen. Es gibt da einige Beispiele dafür. Zum Beispiel im Februar 1891 ist der britische Walfänger, dessen Name war Star of the East, von den Falklandinseln dort gewesen und hat halt Wale gefischt, sagt man gefischt? Na, gefangen. Es wäre schwer, den zu fischen, mit angeht. Und die haben dort vor den Falklandinseln einen großen Pottwal entdeckt. Und dann haben sie ihre Boote runtergelassen, wie das damals war, und mit Harpunen auf diesen Wal geschossen. Und ein Boot ist dabei gekentert. Und einer der Männer darauf ist ertrunken, und der zweite war plötzlich spurlos verschwunden. Dessen Name war James Bartley. Der war plötzlich verschwunden. Nun, die haben den Wal gefangen und haben den an die Seite des Schiffes gezogen und haben dann begonnen, diesen Wal zu zerlegen. Und das war am ersten Tag, und am zweiten Tag waren sie so weit, dass sie dann den so weit freigelegt haben, dass sie den Bauch von dem Fisch an Deck gehievt haben. Und da haben sie dann plötzlich so Zeichen gehört, dass da was Lebendiges drin ist, und haben den Magen aufgemacht und haben diesen vermissten Matrosen gefunden. Der war bewusstlos, aber lebendig. Und er hat später gesagt, er war nicht bewusstlos, weil er im Bauch drinnen war, sondern vor allem wegen dem Schock. Er berichtet, dass es heiß war, stinkend war da drinnen. Es hat so zwischen 35, 40 Grad gehabt. Die Magensäfte haben ihn angegriffen. Denn seine Haut ist ganz bleich gewesen und die ganzen Haare und Augenbrauen und alles waren ihm ausgefallen. Aber er hatte genug Luft da drinnen. Und ich habe gelesen, die Wale, die brauchen die Luft da drinnen dann zum Schwimmen oder deswegen, auf jeden Fall aus irgendeinem Grund ist da Luft drinnen. Und er hat 2 Tage lang überlebt. 1924 ist ein englischer Matrose im englischen Kanal von einem riesigen Hai verschluckt worden. 48 Stunden später haben die diesen Hai gefangen und haben den Mann drinnen gefunden. Der war auch durch Schock bewusstlos. Aber nach einigen Stunden haben sie ihn wieder aus dem Krankenhaus entlassen. Und er war wieder soweit fit. Zwei Jahre später hat ihn jemand interviewt und er hat berichtet, dass der Mensch noch immer keine Haare hatte und denn seine Haut war so gelbbraun. 1946 wurde bei Bombay ein großer Tigerhai gefangen und man hat in dem ein Skelett samt Kleidung von einem Menschen gefunden. Also es wäre ohne weiteres möglich, dass Gott einen Wal oder einen Hai verwendet hätte. Aber egal, es war sowieso ein Wunder, dass er gerade da war und den Jona verschluckt hat. An Wunder müssen wir sowieso glauben. Und ich bin froh, dass wir einen Gott haben, der Wunder tut. Kapitel 2, Vers 2. Und Jona betete zum Herrn, seinem Gott, aus dem Bauch des Fisches. Endlich ist der Jona weich geworden, wie er da drin war, unter diesen schwierigen Umständen in dem Fisch. Schwere Umstände machen uns entweder bitter oder besser. Das ist wie heißes Wasser. Wenn du ein Ei kochst, es wird hart, aber eine Kartoffel wird weich. Und der Jona ist Gott sei Dank weich geworden und hat ein weiches Herz bekommen und hat gebetet. Jona betete zum Herrn, seinem Gott, aus dem Bauch des Fisches und sprach, ich rief aus meiner Bedrängnis zum Herrn und er antwortete mir. Aus dem Schoß des Sheol, das war das Totenreich, schrie ich um Hilfe. Du hörtest meine Stimme. Er sagt, hey, ich war schon so gut wie tot. Und du hattest mich in die Tiefe geworfen, in das Herz der Meere, und Strömungen umgaben mich. Alle deine Wogen und deine Wellen gingen über mich dahin. Da sprach ich, verstoßen bin ich von deinen Augen hinweg. Dennoch werde ich wieder hinblicken zu deinem heiligen Tempel. Wasser umfingen mich bis an die Seele, die Tiefe umschloss mich, Seetang schlang sich um mein Haupt. Muss man sich mal bildlich vorstellen, so der Jona da drinnen mit dem Seetang um den Kopf, muss cool ausgesehen haben. Zu den Gründen der Berge sank ich hinab, der Erde Riegel waren hinter mir auf ewig verschlossen. Du führtest mein Leben aus der Grube herauf, Herr, mein Gott. Als meine Seele in mir verschmachtete, dachte ich an den Herrn, und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Salomo hat gebetet in 2. Chronik 6 ist das festgehalten, als sie den Tempel eingeweiht haben. Hat König Salomo gebetet, wenn wir gegen dich sündigen und uns dann umkehren und in Richtung deines Tempels beten, dann erhöre doch unsere Gebete, Herr unser Gott. Das ist, wovon der Jona hier spricht. Und er sagt, die nichtige Götzen verehren, verlassen ihre Gnade. Gott ist gnädig, Gott ist Gnade. Ich aber will dir Opfer bringen mit der Stimme des Lobes. Was ich gelobt habe, werde ich erfüllen. Bei dem Herrn ist Rettung. Und so hat er ihm wahrscheinlich gelobt, dass er Gottes Willen tun wird, wenn er da wieder heil rauskommt. Und wir sehen hier Gott, Jona betet es eigentlich, bevor er noch gerettet ist. Noch bevor sich die Umstände ändern, fängt er an, Gott zu loben. Er hat offensichtlich seinen Frieden mit Gott gefunden. Und er preist ihn und er hat auch die Zuversicht, dass er ihn retten wird. Und das ist eine wunderbare Sache, wenn wir Buße tun und wenn wir umkehren und zurückkommen zu Gott. Und Gott uns vergibt. Und diese Vergebung zu erleben, ist eine wunderbare Sache. Das ist, was der Jona hier erlebt. Und sein letzter Satz ist, er sagt, bei dem Herrn ist Rettung. Das ist genau das, was der Name Jesus bedeutet. Der Herr ist Rettung. Jesus ist unsere Rettung. Vers 11. Und der Herr befahl dem Fisch, und er spie Jona auf das trockene Land aus. Jona hat wahrscheinlich die ganze Zeit gedacht, hey, jetzt bin ich da drin in dem Fisch, jetzt ist alles vorbei und verloren. Ich bin immer tiefer gesunken und tiefer gesunken. Zuerst bin ich nach Joppe hinuntergegangen, dann in das Schiff hinunter, dann ins Meer und dann in diesen Fisch, im Totenreich. Ich war so gut wie tot. Aber die ganze Zeit ist der Fisch in Richtung des Ziels geschwommen. Und so ist es auch oft in unserem Leben, wenn wir in schwierigen Umständen drin sind und wir sagen, ach, mein Leben, das geht eigentlich nirgendwo hin. ich weiß nicht, was los ist. Es ist so schwierig und ich sehe kein Ende. Aber Gott verwendet es in unserem Leben zum Guten. Römer 8, 28 sagt er, dass uns alle Dinge zum Guten dienen, denen, die Gott lieben. Und so, wenn du Gott heute Abend liebst, dann weißt du, dass du in der richtigen Beziehung mit ihm bist. Und auch diese Situationen und Umstände, wo wir glauben, hey, es geht nicht weiter, ich bin tief unten und ich weiß nicht, wie es weitergehen soll, aber Gott wird es zum Guten verwenden, wenn du ihn liebst heute Abend. Kapitel 3. Da geschah das Wort des Herrn zum zweiten Mal zu Jona. Mache dich auf, geh nach Ninive, der großen Stadt, und ruf ihr die Botschaft zu, die ich dir sagen werde. Was für ein wunderbarer Vers das ist. Wahrscheinlich einer der schönsten Verse in der Bibel. Gott sagt zu Jona zum zweiten Mal. Seid ihr da froh, dass Gott ein Gott ist, der uns eine zweite Chance gibt? Wir sehen das oft in der Bibel. Wir sehen es bei Abraham, bei Mose, bei David, bei Petrus, bei Markus. Es waren alles Menschen, die Gott gebraucht hat, nachdem sie versagt haben. Gott hat sie wieder gebraucht. Gut, sie haben alle die Konsequenz für ihre Sünde bezahlt, so wie auch der Jona bezahlt hat. Mose musste 40 Jahre lang in der Wüste sein und Schafe hüten. Aber Gott hat ihn wieder verwendet. Gott hat ihm eine zweite Chance gegeben. Und wir haben einen gnädigen Gott, der uns eine zweite Chance gibt. Und so, wo bist du heute Abend? Laufst du weg vor Gott? Gibt es einen Bereich in deinem Leben, wo du untreu bist? Gott sagt, komm zurück, ich gebe dir eine zweite Chance. Gott möchte Leute benutzen. Versager wie dich und mich. Leute mit Macken, Leute, die nicht vollkommen sind. Und wir können immer zu ihm zurückkommen, wenn wir weglaufen. Wie der verlorene Sohn zum Vater zurückkommen konnte. Der einzige Unterschied zwischen den Schweinen und dem verlorenen Sohn war, dass der verlorene Sohn gewusst hat, dass er nicht dorthin gehört. Dass er zum Vater zurückkommen kann. Und so Gott ist ein gnädiger Gott, der uns eine zweite Chance gibt. Vers 3. Da machte Jona sich auf und ging nach Ninive, gemäß dem Wort des Herrn. Ninive aber war eine große Stadt vor Gott, 3 Tage zu durchwandern. Und ich habe schon gesagt, wahrscheinlich schließt es die Vorstädte mit ein. Vers 4. Und Jona begann, in die Stadt hineinzugehen. 1 Tagereise. Und er rief und sprach, noch 40 Tage und Ninive ist zerstört. Da glaubten die Leute von Ninive an Gott und sie riefen ein Fasten aus und kleideten sich in Sacktuch von ihrem Größten bis zu ihrem Kleinsten. Und das Wort erreichte den König von Ninive und er stand von seinem Thron auf, legte seinen Mantel ab, hüllte sich in Sacktuch und setzte sich in den Staub. Und er ließ in Ninive auf Befehl des Königs und seiner Großen ausrufen und sagen, Menschen und Vieh, Rinder und Schafe sollen gar nichts zu sich nehmen. Sie sollen nicht weiden und kein Wasser trinken. Und Menschen und Vieh sollen mit Sacktuch bedeckt sein und sollen mit aller Kraft zu Gott rufen und sie sollen umkehren, jeder von seinem bösen Weg und von der Gewalttat, die an seinen Händen ist. Wer weiß, vielleicht wendet sich Gott und lässt es sich gereuen und kehrt um von der Glut seines Zornes, sodass wir nicht umkommen. Was für ein tolles Bild es gewesen sein muss. Jona geht in diese Stadt hinein, predigt eigentlich eine sehr kurze Predigt. Im Hebräischen sind das nur 5 Worte. Und die Leute fangen an, sich zu bekehren und umzukehren. Und legen sich Sacktuch an und ich hätte gern diese ganzen Kühe gesehen, die da mit Säcken durch die Stadt gelaufen sind, so vor Hunger geschrien haben. Aber das ist wirklich das größte Wunder, was wir in Jona sehen. Das größte Wunder ist nicht der Fisch, sondern diese Erweckung. 600.000 Menschen oder mehr, die zum Herrn umkehren. Warum haben die Buße getan? Ich meine, der Jona geht da einfach rein und warum bekehren sich die alle? Nun, ich denke, es war sicher ein Wirken des Heiligen Geistes. Es war sicher Gottes Hand im Spiel. Wir sehen auch, dass die Botschaft vom Jona einfach war. Er hat es dann kompliziert gemacht und Jona hat das gesagt, was der Herr ihm gezeigt hat vorher. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir das Wort Gottes, das, was Gott uns zeigt, dass wir es einfach und ehrlich verkündigen. Das wird Menschen erreichen. Eine zweite Sache war, dass der Botschafter, der Jona, ein reales Zeugnis war. Sie haben gesehen, hey, da kommt dieser Mann, der war gebleicht von dem Fisch ohne Haare und der rennt da in diese Stadt hinein. Und wahrscheinlich haben die Geschichte vom Jona schon vorher gehört, ist die schon, das Gerücht schon vorher zu ihnen gekommen. Ich denke an die Matrosen, die auf dem Schiff waren, die wahrscheinlich wieder zurück sind nach Joppa in den Hafen. Und das Gerücht hat sich da wahrscheinlich verbreitet von diesem Menschen, der ins Meer, den sie ins Meer geworfen haben, weil dessen Gott so zornig war, weil er rebellisch war. Und vielleicht hat es einige Zeugen gegeben, die gesehen haben, wie dieser große Fisch den Jona an Land spuckt. Wer weiß. Und ich nehme an, wahrscheinlich haben die Leute in Ninive schon vorher von dem Jona gehört. Dann haben sie gesagt, ah, da kommt er, der Bleiche ohne Haare, und sagt 40 Tage und Ninive ist zerstört. Und die Leute haben sich wahrscheinlich gedacht, hey, der Herr war barmherzig mit dem Jona, vielleicht ist er auch mit uns barmherzig. Sie haben keine Garantie gehabt, aber sie haben umgekehrt und Buße getan. Und ich denke, so wie der Jona ein reales Zeugnis war, ist es auch wichtig, dass wir unser Zeugnis leben und dass die Leute in uns die Gnade Gottes, die Barmherzigkeit Gottes sehen können. Dann werden wir auch glaubwürdig sein. Und letztendlich haben vielleicht auch Umstände mitgespielt. Die Assyrer haben einen Fischgott verehrt namens Dagon. Und vielleicht, wenn die gesehen haben, dieser Mann wird von dem Fisch, von diesem Riesenfisch da am Land gespuckt, haben sie gedacht, hey, das wird ein Gericht von Gott sein. Um 765 und 760 gab es zwei Plagen, zwei große Plagen unter den Assyrern, die viele Assyrer das Leben gekostet haben. 763 war eine Sonnenfinsternis. Die Leute haben das damals aufgefasst, dass Gott mit irgendwem nicht zufrieden ist. Und falls diese Begebenheit mit Jona nachher stattgefunden ist, war das vielleicht auch etwas, was zusätzlich beigetragen hat, dass sie offen waren für diese Botschaft, die er verkündigt hat. Wir sehen aber hier auch, was wahre Umkehr ist. Wir sehen hier, zuerst glaubten sie an Gott, oder besser gesagt, sie glaubten Gott, heißt es hier. Sie glaubten Gott. Nicht nur an Gott, da ist ein Unterschied. Wir können an Gott glauben, aber nicht Gott glauben. Da ist ein Unterschied. Es gibt viele Leute, die an Gott glauben. Satan glaubt an Gott, die Dämonen glauben an Gott. Aber glaubst du Gott? Lässt du dich ein auf Gott? Das Zweite, was wir sehen, sie glaubten Gott und sie handelten. Sie sind umgekehrt. Wenn wir Gott glauben, wird das immer aktiv sein. Und drittens, sie sind umgekehrt von ihren spezifischen Sünden. Es heißt hier, jeder soll von seinem bösen Weg und von der Gewalttat, die an seinen Händen ist, umkehren. Buße und Umkehr ist immer was Spezifisches. Wir müssen uns spezifisch abwenden von diesen Sünden in unserem Leben. Vers 11, Vers 10. Und Gott sah ihre Taten, dass sie von ihrem bösen Weg umkehrten, und Gott ließ sich das Unheil gereuen, das er ihnen zu tun angesagt hatte, und er tat es nicht. Nun, wenn es hier heißt, Gott, es hat Gott gereut, dann heißt es nicht, dass Gott einen Fehler gemacht hat, den er bereuen hat müssen, sondern einfach, dass er seine Richtung geändert hat und die Stadt verschont hat. Denn diese Stadt voll Büßern und Neubekehrten hat Gott nie verurteilt. Und Gott wird einen Menschen nie richten, der zu ihm umkehrt. Aber wir sehen aus der Geschichte, dass sie später abgefallen sind wieder und wieder weiter ihren bösen Weg gegangen sind. 722 hat das Reich der Assyrer, die Assyrer haben Israel zerstört. Das war 40 Jahre später, noch dieselbe Generation vielleicht, zumindest einige von ihnen. 650 herum hat Gott dann den Propheten Nahum zu den Assyrern gesandt. Und er hat die Zerstörung von Ninive nochmals angekündigt. Und letztendlich 613, nach zweijähriger Belagerung, ist die Stadt von den Babyloniern zerstört worden. Das ist auch ein sehr interessantes Studium. Es ist genau so zerstört worden, wie Gott es durch Nahum vorhergesagt hat. Nämlich eine Flut, ein Hochwasser hat die Stadtmauern von Ninive unterwaschen und so ist da was eingestürzt, dass die Feinde durchkonnten. Aber wir sehen hier ein Muster von Gottes Handeln. Wir sehen immer Barmherzigkeit, Gnade und Gericht. Was ist Barmherzigkeit? Barmherzigkeit ist, wenn du etwas nicht kriegst, was du kriegen solltest. Also du machst was Böses und wirst nicht bestraft, das ist Barmherzigkeit. Was ist Gnade? Gnade ist, etwas zu bekommen, was man nicht verdient hat. Erlösung ist Gnade. Es ist, du tust was Schlimmes und ich kaufe dir ein Eis dafür. Das ist Gnade. Du kriegst was, was du nicht verdient hast. Und was ist Gericht? Gericht ist, du bekommst das, was du verdient hast. Und wir sehen das überall, wo Gott richtet in der Bibel. Zum Beispiel Noah hat 120 Jahre lang die Arche gebaut und gepredigt. Da war Zeit zur Umkehr. Das ist Barmherzigkeit. Sie haben nicht sofort das gekriegt, was sie verdient hatten. Wir sehen auch Gnade. Noah und seine Familie, die Gott geglaubt haben und vertraut haben, sind gerettet worden. Und dann letztendlich sehen wir das Gericht durch die Flut. Wir sehen das bei der Zerstörung von Gomorra. Es war Zeit zur Umkehr da, Barmherzigkeit. Es war Gnade da. Die Engel sind in die Stadt gegangen und haben die Gläubigen rausgeholt. Den Lot und seine Familie. Es gibt immer einen Ausweg. Und dann letztendlich sehen wir das Gericht. Und es wird auch so sein, wenn Jesus wiederkommt. Wir sehen Barmherzigkeit. Im 2. Petrus 3,9 schreibt er, Gott verzögert nicht seine Verheißung, sondern er ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Gott möchte die Menschen nicht richten. Er sagt es in den Propheten immer wieder, hey, ich möchte, dass ihr umkehrt, wie die Leute in Ninive, dass ihr umkehrt, dass ich das nicht über euch bringen muss. Gott ist barmherzig. Wir sehen auch Gnade. Das heißt, wer immer den Namen des Herrn Jesus anruft, wird gerettet werden. Jetzt ist die Zeit der Gnade. Wenn wir zu Jesus kommen, werden wir gerettet werden und nicht gerichtet werden. Aber die Bibel sagt auch ganz klar, Jesus wird richten eines Tages. Und lasst euch nicht täuschen, Gott wird richten, Gott wird Sünde richten. Er hat sie gerichtet in Jesus und wenn du das annimmst, ist für dich die Sache gelaufen. Aber wenn du Jesus nicht annimmst, wird er dich richten. Jesus hat zu seiner Generation gesagt, Männer von Ninive werden aufstehen im Gericht mit diesem Geschlecht und werden es verdammen. Denn sie taten Buße auf die Predigt Jonas und siehe mehr als Jona ist hier. Waren ein Zeichen für die Generation damals. Und ich denke, die Leute von Ninive sind auch ein Zeichen für uns heute. Das ist wahrscheinlich mit ein Grund, warum die liberalen Bibelkritiker den Jona nicht mögen. Weil er ein Zeichen für Gericht ist über die Ungläubigen. Kapitel 4. Und es missfiel Jona sehr und er wurde zornig. Und er betete zum Herrn und sagte, ach Herr, war das nicht meine Rede, als ich noch in meinem Land war? Deshalb floh ich schnell nach Tarsus. Denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langsam zum Zorn und groß an Güte und einer, der sich das Unheil gereuen lässt. Preis dem Herrn, dass wir einen gnädigen und barmherzigen Gott haben. Aber der Jona war zornig. Wir haben einen barmherzigen Gott. Und so, wenn du wie Gott sein willst, wie der Herr sein willst, dann sei gnädig, barmherzig, langsam zum Zorn und groß an Güte. Aber was sagt Jona? Er wurde sehr zornig. Und er sagt im Vers 3, und nun Herr, nimm doch meine Seele von mir, Denn es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe. Jona will sterben. Hat gerade die größte Erweckung hervorgerufen in der Geschichte der Menschheit. Und der Jona will sterben. Weil er zornig ist. Zorn ist immer ein wunderbarer Weg in die Depression. Aber das Beste, er ist deprimiert gewesen, weil er vorausgesehen hat, dass sie Israel schaden werden. Ich denke, das war auch mit ein Grund und so. Und ein weiterer Grund, glaube ich, war, dass sein Ruf auf dem Spiel gestanden ist. Er ist da reingegangen durch die Stadt und hat gesagt, 40 Tage noch und Gott wird Ninive zerstören. Und jetzt zerstört sie Gott nicht. Ach, was werden die Leute über mich denken? Und es ist erstaunlich, was Leute tun, wenn ihr Ruf am Spiel steht. Was Leute in Kauf nehmen, nur dass ihr Ruf gerettet wird. Die blödsinnigsten und unbarmherzigsten Sachen. So ist Jona zornig und sagt, hey, ich will sterben. Vergiss mich, Gott. Und der Herr sprach, ist es recht, dass du zornig bist? Und Jona ging aus der Stadt hinaus und ließ sich östlich von der Stadt nieder. Und er machte sich dort eine Hütte und er saß darunter im Schatten, bis er sehe, was mit der Stadt geschehen würde. Sie gedacht, vielleicht ist es doch noch nicht zu spät. Vielleicht überlegen sich die Leute in Ninive ja doch noch und der Herr wird sie richten. Hier ist ein weiteres gutes Rezept für Depression. Wenn du so richtig deprimiert sein willst, dann zieh dich doch zurück von anderen Leuten. Zieh dich zurück von den anderen Christen und isolier dich so schön. Bau dir irgendwo eine Hütte draußen. Du wirst sicher deprimiert werden. Was ist das beste Rezept gegen Depression? Die Joni, ich weiß nicht, ob ihr sie kennt, eine Frau, die in ihren Teenagerjahren einen Unfall hatte und total gelähmt ist, also sie kann gerade den Kopf bewegen. Und die das sehr gerungen hat, aber dadurch auch zu Gott gefunden hat und sich an ihm festgehalten hat. Und ich habe die Frau in Wien gehört, wie sie gesprochen hat, und die Frau strahlt eine derartige Freude aus im Herrn, das ist einfach unbeschreiblich. Aber sie hat gesagt, wenn es dir schlecht geht und du bist deprimiert, dann such dir jemanden, dem es noch schlechter geht und dien ihm. Es ist das beste Rezept gegen Depression. Diene einem anderen Menschen. Aber hier sehen wir den Jona deprimiert, zornig und er will sterben. Der Jona hätte eigentlich in der Stadt sein sollen und sich um die neuen Gläubigen dort kümmern sollen, die lehren sollen und verjüngen sollen. Was macht der Jona? Er sitzt alleine vor der Hütte und sieht einfach zu. Er hat überhaupt kein Herz für diese Heiden. Eigentlich waren es Heiden, die sich bekehrt haben. Und der Jona gibt einfach auf. Und es gibt so viele Christen, die aufgeben, nur weil sich ihre Erwartungen nicht erfüllen. Die sagen, Gott, ist das wieder nicht so eintreffen lassen, wie ich das wollen habe, wie ich mir das vorgestellt habe. Ach, jetzt setze ich mich in die Hütte und bin zornig. Und so sitzt er vor der Stadt und jammert. Was für ein Kontrast es ist zu Jesus. Erinnert euch, Jesus ist, wie er nach Jerusalem eingeritten ist, hat er geweint über der Stadt, über den Ungläubigen dort. Jeremia hat geweint über Jerusalem. Und so, was machen wir? Tun wir weinen über die Verlorenen oder tun wir jammern über unsere eigenen Umstände? Und das zeigt, wie nahe wir dem Herrn sind. Ob wir jammern über uns selbst oder ob wir weinen wegen den Leuten, die ihn noch nicht kennen. Aber Gott ist wirklich ein sanfter und liebevoller Gott. Und wenn wir diesen Umgang von Gott mit dem rebellischen Jona hier sehen, dann müssen wir nur staunen und sagen, hey Gott, du bist besser als wir. In Vers 6. Da bestellte Gott der Herr einen Rizinus und ließ ihn über Jona emporwachsen, damit Schatten über seinem Kopf sei, ihn von seinem Missmut zu befreien. Gott ist so barmherzig. Manchmal sagen wir, ah, nur wenn wir gut sind, dann kann Gott uns segnen. Der Jona war da total trotzig und zornig auf Gott und Gott segnet ihn. Gott ist so ein guter Gott. Er segnet uns oft, gerade wenn wir es nicht verdienen. Das ist Gnade. Und Jona freute sich über den Rizinus mit großer Freude. Lustig, das ist das erste Mal, wo erwähnt wird, dass der Jona sich freut. Sie nicht gefreut, wie er gerettet worden ist, hat sie nicht gefreut, wie sich eine ganze Stadt bekehrt hat. Aber jetzt, wo diese kleine Pflanze da über ihm ist und im Schatten spendet, freut er sich. Warum freut er sich? Weil Gott was für ihn getan hat. So selbstsüchtig, ha? Er liebt die Pflanze mehr als diese Menschen in der Stadt drinnen. Und ich denke, auch wir sind so oft mit uns selbst beschäftigt, dass wir die Leute da draußen, die verloren gehen, gar nicht sehen und gar nicht an sie denken. Und leben für uns selbst, denken an uns selbst, wie der Jona hier, und sind so ganz mit uns selbst eingenommen und vergehen in Selbstmitleid. Was für eine traurige Sache das ist. Aber Gott sagt, dabei belassen wir es nicht. Jona, komm, jetzt arbeiten wir dran. Im Vers 7. Aber Gott bestellte am folgenden Morgen einen Wurm. Gott kann alle gebrauchen, auch Würmer. Und wenn du sagst, ah, ich bin doch so ein Wurm, Gott, ich habe deine Gnade nicht verdient, ich bin so ein Wurm, dann sei einfach ein Glühwurm und dien dem Herrn. Gott kann alle gebrauchen. Er hat einen Esel gebraucht, hier gebraucht einen Wurm. Gott bestellte am folgenden Tag einen Wurm beim Aufgang der Morgenröte. Der stach den Rizinus, sodass er verdorrte. Und es geschah, als die Sonne aufging, da bestellte Gott einen sengenden Ostwind. Und die Sonne stach Jona auf den Kopf, sodass er ermattet niedersank. Und er wünschte, dass seine Seele stürbe und sagte, es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe. Oft muss Gott uns Dinge wegnehmen. Oder vielleicht auch Beziehungen wegnehmen, weil wir viel zu sehr an ihnen hängen. Und viel zu sehr mit ihnen beschäftigt sind und mit unserer Bequemlichkeit, die diese Dinge vielleicht bringen und die Sicherheiten, die diese Dinge bringen. Es kann so weit gehen, dass wir die zeitlichen Dinge mehr schätzen als die ewigen Dinge. Und Gott sagt, das ist nicht gut und ich möchte es ändern. Und so gebraucht Gott oft in unserem Leben diese Würmer und diese Stürme, diese Umstände, um uns mehr wie Jesus zu machen und uns die richtige Einstellung zu geben. Und so ist hier dieser Wind, aber anstatt dass der Jona sagt, ich gehe zurück in die Stadt, sagt er wieder, ah, ich wäre lieber tot. Und Gott sprach zu Jona, ist es recht, dass du wegen des Rizinus zornig bist? Und er sagte, mit Recht bin ich zornig bis zum Tod. Und der Herr sprach, du bist betrübt wegen des Rizinus, um den du dich nicht gemüht und den du nicht großgezogen hast. Der als Sohn einer Nacht entstand, wieder ein Wunder, der ist über Nacht gewachsen, und als Sohn einer Nacht zugrunde ging. Und ich sollte nicht betrübt sein, wegen der großen Stadt Ninive, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht unterscheiden können zwischen ihrer Rechten und ihrer Linken und eine Menge Vieh. Gott sagt, wenn du schon zornig bist auf diese Assyrer, die so grausam sind, dann denk doch wenigstens an diese 120.000 Kinder, die da drinnen sind, die noch nicht mal zwischen links und rechts unterscheiden können und dem unschuldigen Vieh, was in dieser Stadt ist. Jona, wo ist dein Herz? Und so endet dieses Buch eigentlich mit dieser Frage. Und ich denke, es ist eine gute Frage. Es ist eine Frage, die wir uns stellen können. Wo bist du heute Abend? Bist du bequem geworden? Sind dir Dinge wichtiger geworden als Menschen? Tust du jammern? Oder hast du ein Herz für die Verlorenen? Bist du einer, der pienst? Oder einer, der andere Menschen liebt und ihnen dient? Bist du mehr wie Jesus? Oder bist du mehr wie Jona? Und so haben wir viele Lektionen in diesem Buch. Ich denke, die größte ist die Barmherzigkeit und die Gnade Gottes. Und was für einen wunderbaren Gott wir dienen. So lass uns beten.